Grundsätzlich muss jede Generation mit ihren Ressourcen auch ihre Herausforderungen bestreiten. Die Corona-Krise ist die Herausforderung unserer Generation und wir müssen die auch mit unseren Ressourcen in erster Linie meistern.
Mutig hingehört, der Podcast von mir, Matthias Krause. Servus miteinander. Heute mal eine ganz andere Art von Podcast. Wir haben eine digitale Zoom-Veranstaltung aufgenommen, aus einem ganz, ganz leichten Grund. Es war mega interessant. Wir hatten den Bundestagsabgeordneten Carsten Klein zum Gast, ja, unter dem Thema Politik, die rechnen kann. Also, ja, es ist wünschenswert, dass Politik rechnen kann oder die Regierung rechnen kann, weil es geht uns ja alle hier was an. Sind die Schulden von heute, die Steuern von morgen, war das zentrale oder die zentrale Frage in unserem Podcast. Und für den einen oder anderen, der nicht dabei sein konnte, haben wir eben den Weg gefunden, den nochmal aufzunehmen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hört's rein, hört's gescheit zu. Denn ich glaube, eine nachhaltige Politik und ja, ein nachhaltiger Haushalt sind für alle, die hier in Deutschland leben, besonders wichtig. Viel Spaß beim Reinhören.
Wir wollen natürlich auch kurz eine kurze Vorstellung in aller Knappheit von deiner Seite aus. Du bist ja im Bundestag seit 2017 und Mitglied Rechnungsprüfung und Haushaltsausschuss, ordentliches Mitglied. Aber einfach jetzt kurzes Intro von dir und dann übernehme ich nochmal kurz das Wort und dann geht's schon weiter und wir steigen in den Abend ein.
Matthias hat schon gesagt, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren im Deutschen Bundestag, da Haushaltsausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss. Im Haushaltsausschuss bin ich Berichterstatter für die FDP, für die Ministerien Wirtschaft, Verteidigung und Gesundheit und noch für den Datenschutzbeauftragten. Ja, man sieht, da sind es natürlich vor allem die zwei Haushalte, die besonders gefordert sind, Wirtschaftsministerium, Wirtschaftshilfen unter anderem und das Gesundheitsministerium dann auch mit den ganzen Gesundheitsmaßnahmen. Ich war zwischen 2008 und 2013 im Bayerischen Landtag, auch da im Haushaltsausschuss, haushaltspolitischer Sprecher und bin seit 2008 auch im Stadtrat in Aschaffenburg. Also auch da ein kommunales Mandat, was mir auch sehr viel Freude macht. Vom Beruf her bin ich eigentlich Diplomkaufmann, war auch vor meiner Zeit im Landtag in der freien Wirtschaft tätig, im Vertrieb und Marketing. Und zwischen Landtag und Bundestag war ich im Wissenschaftsmanagement, erst an der außeruniversitären Forschungseinrichtung und dann an der Hochschule Aschaffenburg als EU-Forschungsreferent. Ja, ansonsten, man kann ja immer noch viel mehr erzählen. Ich bin auch ehrenamtlich tätig, Vereinsvorsitzender vom großen Sportverein bei uns und von dem Kirchenverein und zwischendrin dann auch noch verheiratet und habe 3 Kinder. Soweit vielleicht erstmal zu meiner Person. Und Matthias, dann gebe ich das Wort zurück an dich.
Super. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Also erstmal danke auch für deinen Einblick. Ich habe es unseren Zuschauern heute auch erklärt. Wir machen immer mit meinen Gästen so ein Entweder-Oder-Spiel kurz mit Fragen, wo du entweder oder antwortest und halt eine kurze Erklärung, warum. Das ist ganz leicht und mega lustig, weil die Ergebnisse schreiben wir natürlich alle mit und die werden dann mal unter euch verglichen. Darum würde ich auch anfangen. Stadt oder Land?
Stadt.
Stadt. Warum?
Ich bin in der Stadt geboren, ich bin Stadtrat und zumindest in einer mittelgroßen Stadt fühle ich mich auch wohl. Aber selbstverständlich habe ich auch nichts gegen das Land.
Okay. Dann Garten oder Dachterrasse?
Garten.
Garten, okay, einfach gemütlicher.
Ja, ein bisschen mehr Platz, auch ein bisschen mehr Raum zum Werkeln, ja. Und ich bin auch ein Baumfan, das ist natürlich auch eine Dachterrasse ein bisschen schwierig. Es gibt auch Bäume für Dachterrassen, ja, je nach Wurzeltiefe und so, aber
wirklich? Ja. Dann Supermarkt oder Wochenmarkt?
Wenn es die Zeit hergibt, lieber Wochenmarkt, weil, ja, das Feeling am Wochenmarkt halt einfach nochmal was ganz anderes ist. Das ist ja dann, sagen wir, Supermarkt ist ja in erster Linie mehr einkaufen und Wochenmarkt ist ja auch ein bisschen das Außenrum. Das Feeling auch mal irgendwo was probieren, einen Cappuccino trinken, mit den Leuten reden, kommt da eher zum Zuge, als wie wenn man jetzt nur im Supermarkt ist.
Das stimmt wahrscheinlich. Genau. Dann was obligatorisch ist in Bayern, Bier oder Radler?
Ein Bier, wenn es geht.
Okay. Und dann kommt auch noch die Frage, Rotwein oder Weißwein?
Rotwein.
Rotwein. Einfach, weil es besser ist oder weil...
Ja, also mir schmeckt da, also es gibt auch leckeren Weißwein, vor allem in Franken natürlich. Aber so, wenn ich jetzt abends mal da sitze und dann bevorzuge ich dann doch eher den Rotwein.
Okay. Dann noch ganz kurz. Pizza oder Pasta?
Pizza.
Pizza. Okay. Fahrrad oder Auto?
Ja, das ist jetzt die politisch korrekte Antwort, die man geben muss.
Nur in deine.
E-Bike.
E-Bike, okay. Nicht zu viel treten, aber auch ein bisschen Motor. Okay, finde ich gut. Typisch deutsche Frage, Hund oder Katze?
Eher Hund.
Okay.
Also wir haben gar kein Haustier, aber wenn, dann hätte ich eher einen Hund.
Eher einen Hund. Okay. Jetzt kommt die Frage, Lederhosen oder Anzug?
Lederhosen.
Dann noch ganz kurz sind die drei letzten und dann sind wir da schon durch. Du merkst, ich gebe auch ein bisschen Gas, weil du musst ja zur nächsten Abstimmung. Eigentlich haben wir da immer ein bisschen mehr Zeit zum Nachfragen, aber trotzdem. Netflix oder Free TV?
Eigentlich Free TV.
Okay, dann kommen wir schon zum Free TV. Tatort oder Traumschiff?
Tatort.
Tatort.
Möglichst jeden Sonntag.
Möglichst jeden Sonntag, okay. Spannender oder einfach nur, das andere hat die gleiche Story? Ich weiß es nicht.
Ja, ich finde in der Regel den Tatort schon sehr auch spannend und das Traumschiff ist mir dann doch zu
normal.
Ja.
Okay, ich weiß, was du sagen möchtest. Gut, und allerletzte Frage, und das ist ja wichtig, auch als Abgeordneter, als Politikinteressierter, Zeitung oder E-Paper?
Eigentlich E-Paper.
Komfortabler oder geht's überall?
Ja, man kann einfach überall sich die anschauen. Also ich kann meine Lokalzeitung ohne Probleme hier in Berlin lesen. Das wäre mit dem gedruckten Exemplar etwas schwieriger. Selbst in der Landtagszeit in München kam das Main-Echo aus Aschaffenburg immer als letztes an. Da gab es nämlich die Print-Version, die kam immer erst nachmittags an. Also aber das ist ja jetzt kein Problem mehr mit der E-Paper-Version.
Das stimmt, da hat sich das schon gemacht. Gut, das war es an Fragen, an ersten Fragen. Du hast es bravolös gemeistert. Nichts, was spektakulär, peinlich wäre oder so. Darum dafür erstmal auch danke und auch für die Ehrlichkeit und die Spontanität. Darum würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu unserem Hauptthema heute. Ja. Politik, die rechnen kann, sind die Schulden von heute die Steuern von morgen. Und da wäre es einfach lieb, wenn du aus deiner Funktion raus mal einen Abriss gibst, so uns ein bisschen in das Thema reinführst und dass wir dann noch Zeit haben, die eine oder andere Frage vom Publikum noch zu stellen oder zuzulassen. Darum deine Bühne.
Ja, die Frage ist, sind die Schulden die Steuern von morgen? Wie soll man das beantworten? Eigentlich mit einem großen Ja und mit einem kleinen Aber. Und bevor ich das vielleicht begründe, will ich nochmal einen kurzen Blick auf die aktuelle Lage werfen. Wir hatten ja jetzt über viele Jahre eigentlich zum Thema Schulden gar nicht mal so problematische Diskussionen, denn nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, Staatsverschuldenkrise 2009-10, ging es ja in Deutschland nicht nur mit dem Wirtschaftswachstum und mit den Steuereinnahmen immer aufwärts, sondern man hat auch die schwarze Null eingehalten. Und jetzt aber natürlich in der Corona-Krise schlägt das Thema auch in Deutschland voll zu. Natürlich haben wir in den Zwischenjahren auch ganz intensiv über die europäischen Partner da diskutiert. Griechenland, Italien und Spanien. Ja, wir haben jetzt gestern ja vorgelegt bekommen in einem kurzen Bericht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz sowohl den Nachtragshaushalt für 2021, also wir haben jetzt Ende März, behandeln schon den ersten Nachtrag für 2021 und die Eckwerte für den Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung. Und da zeichnet sich ja Folgendes ab, dass, wenn man das mal zusammenzieht, für 2020 bis inklusive 2022 jetzt 450 Milliarden Euro Schulden entweder schon aufgenommen sind oder eben in Planung sind. Also 450 Milliarden Euro, eine enorm große Summe, die man sich eigentlich vorher gar nicht vorstellen konnte. Da muss man vielleicht auch erst nochmal, um das einzuordnen, zu sagen, ja, auch wir Freie Demokraten sind jetzt nicht der Meinung, dass man gegen so eine Krise ansparen kann, sondern man muss natürlich zum einen erstmal Abfederung, Ausgaben gerade im Gesundheitsbereich, egal ob das jetzt Impfen, Testen oder auch eben im sonstigen Gesundheitswesen, Krankenhäuser und so weiter, das muss man natürlich schon auf den Weg bringen, genauso wie das Thema Wirtschaftshilfen. Aber wir haben ja als Freie Demokraten letztes Jahr sowohl für den 2020er Nachtragshaushalt wie auch für den Haushalt 2021 eigene Konzepte vorgestellt, die mit deutlich weniger Neuverschuldung ausgekommen wären. In den damaligen Verhältnissen 100 Milliarden Euro, die wir weniger Schulden gemacht hätten für 2021. Das ist schon recht deutlich. Und das zeigt natürlich, dass auch unter diesen 450 Milliarden Euro Neuverschuldung erstmal eine ganze Menge Euro sind, deren Notwendigkeit man schon auch hinterfragen muss. Und da kann man sicher auch noch mal im Detail dann eingehen, wenn der ein oder andere da vielleicht auch noch tiefer einsteigen möchte. Ja, dann ist der Blick immer auf die Schuldenquote natürlich angesagt. Wir sind ja knapp unter 60% gewesen 2019. Sie wissen, dass das eine Maastricht, das eine Stabilitätskriterium ist 60%, also die Staatsverschuldung in Summe im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Jahres. Und sind jetzt, das ist natürlich alles noch Prognosewerte, werden wir in 2021 bei ca. 75% landen. Das heißt, wir legen über 15% zu. Das ist jetzt auch erstmal vielleicht gar nicht, wie gesagt, in so einer Krisenzeit grundsätzlich zu kritisieren. Aber die Frage ist natürlich nochmal da auch in der Höhe. Und vor allem so ein bisschen das, was Olaf Scholz immer versucht zu vermitteln, nach dem Motto, ist alles gar nicht so schlimm. Also ich glaube, es ist schon recht deutlich, was da an Neuverschuldung auch auf den Weg gebracht wird. Und man muss ja immer sehen, die Neuverschuldung trifft ja erstmal nicht die jetzige Generation, sondern die zukünftige Generation. Ich will an der Stelle vielleicht jetzt auch nochmal einschieben, weil das ja auch intensiv diskutiert wird, das Thema Schuldenbremse. Müssen wir die jetzt aufweichen, abschaffen, aussetzen? Ich will einfach mal sagen, dass sowohl die Zeit bis 2020, also vor der Krise, so und auch jetzt die letzten, die aktuellen Jahre gezeigt haben, dass die Schuldenbremse eigentlich voll funktionsfähig ist. Sie hat dazu geführt, dass wir, ich habe es gesagt, mit unter 60% Verschuldung in die Krise in Anführungszeichen gestartet sind, also finanziell auch handlungsfähig waren, um gegen die Krise anzukämpfen. Und sie gibt uns den Spielraum jetzt in der Krise auch über den Ausnahmemechanismus eine Staatsverschuldung auf den Weg zu bringen, um Finanzpakete zu schnüren, um gegen die Krise anzuwirken. Also das zeigt, die Schuldenbremse wirkt in guten Zeiten. Sie sorgt für solide Haushaltsdaten und sie wirkt auch in den schlechten Zeiten, weil man den entsprechenden Spielraum bekommt. Das hat auch eine ganz aktuelle Bewandtnis. Wir haben ja heute den Eigenmittelbeschluss verabschiedet im Deutschen Bundestag, mittelfristiger Finanzrahmen der EU und Next Generation EU, also das Aufbauprogramm. Und warum ist dieses Aufbauprogramm in der Größenordnung auf europäischer Ebene überhaupt nötig? Das ist deshalb nötig, weil viele Staaten der EU eben nicht solide gehaushaltet haben und deshalb aus eigener Kraft nicht den Wiederaufbau finanzieren können. Die sind aufs Mittel, auf die Solidarität angewiesen. Die will man ihnen ja auch erstmal nicht absprechen. Aber das zeigt einfach, in Deutschland haben wir eine andere Situation wegen der Schuldenbremse. So, jetzt kommen wir zum Thema aber. Sind es die Steuern von morgen? Ja, aber. Und dazu will ich nur jetzt vielleicht im Impuls zwei Sachen ansprechen. Das eine ist, ich bin erstmal tief davon überzeugt, dass grundsätzlich jede Generation mit ihren Ressourcen auch ihre Herausforderungen bestreiten muss. Die Corona-Krise ist die Herausforderung unserer Generation und wir müssen die auch mit unseren Ressourcen in erster Linie meistern. Erinnern wir uns an die Finanz- und Wirtschaftskrise, auch eine große Herausforderung, damit hätte niemand gerechnet. Und um ein weiteres Beispiel zu nennen, auch mit der Wiedervereinigung, mit dieser großen Herausforderung hätte man ja nicht gerechnet. Und auch die musste ja gemeistert werden. Also wer will dann schon von uns wirklich wissen, was die Herausforderungen für die nächsten Generationen sind? Und deshalb sollten wir nicht mit überbordender Staatsverschuldung dann die Krise, die aktuelle Krise zur Krise der nächsten Generation machen müssen. Ein Argument, das ja immer genannt wird jetzt, nach dem Motto Staatsverschuldung ist gar nicht schlimm und ist auch für die Zukunft keine große Bedrohung. Das Argument sind die niedrigen oder teilweise sogar negativen Zinsen. Und dazu muss man verkürzt vielleicht erstmal sagen, dass dieses Argument eine Wette zulasten zukünftiger Generationen ist. Warum? Weil niemand kann die Zinsentwicklung voraussagen. Und wenn man sich die genauen Zahlen anschaut, muss man einfach mal sehen, 50% der Bundesschuld haben eine Laufzeit von bis zu 4 Jahren. Das heißt, für 50% sind die niedrigen Zinsen nicht länger als 4 Jahre gesichert. 20% oder nur für 20% sind die niedrigen Zinskonditionen oder die aktuellen Zinskonditionen, muss man sagen, länger als 10 Jahre gesichert. Und da sieht man, glaube ich, sofort, wenn ich über 80% der Bundesschuld spreche, deren Konditionen nicht länger als 10 Jahre halten, dass es schon ein sehr hohes Grad an Unsicherheit ist, dass ich auch nächste Generationen überwälze. Und jeder, der der Meinung ist, dass das alles kein großes Problem ist, dem würde ich vorschlagen, der kann ja vielleicht für diese Staatsverschuldung bürgen, für die niedrigen Zinsen vielleicht auch. Also wenn er die Bereitschaft hat, dann halte ich das für glaubwürdig, dass er wirklich felsenfest davon überzeugt ist, dass sich da nichts tut. Entscheidend ist am Ende ja die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte. Also können die Zinslasten auch von den Haushalten getragen werden? Weil wenn in dem Beispiel, oder nicht in dem Beispiel, sondern in der Situation nach 10 Jahren wir eine Zinswende erleben und dann wir im Prinzip nicht mehr in der Lage sind, die Zinsen, die höheren Zinsen aus dem Haushalt zu bezahlen, dann heißt es, und dann kommt man genau zu der Frage, Matthias, die du mit dem Titel aufgeworfen hast, dass ich ja eigentlich diese Schulden nicht mehr durch neue Schulden finanzieren kann, ja, also im Prinzip einfach fortschreiben kann, weil ich mir die Zinsen nicht leisten kann, sondern dann müsste ich die ja zurückzahlen. Und wie soll ich die dann zurückzahlen? Dann habe ich eigentlich nur den einen Weg über Steuern. Deshalb ist es durchaus nicht unproblematisch, überbordende Staatsverschuldung anzusprechen. Ich sage immer auch bewusst überbordende dazu, weil das Entscheidende natürlich ist, die Leistungsfähigkeit bzw. die Tragfähigkeit der Schulden. Und das spielt natürlich darauf an, dass mit entsprechendem Wirtschaftswachstum auch eine gewisse steigende Verschuldung verkraftbar ist in den öffentlichen Haushalten. Und genau das bildet im Übrigen auch die Schuldenbremse mit ihrem Konjunkturfaktor ab. Also deshalb vielleicht jetzt im Impuls eine Antwort, wie es oft im Leben ist, für einen Liberalen differenziert, aber auch eine klare Aussage, dass die Grundintention sein muss, dass jede Generation ihre Herausforderungen auch selber stemmen muss. Und mit der kurzen Zusammenfassung würde ich dann einfach in die Diskussion einsteigen wollen. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Bevor wir auch einsteigen und die erste Wortmeldung auch dann haben, ist einfach nochmal, ob du in aller Kürze nochmal, weil das Haushaltsthema halt ein ganz wichtiges ist, einfach die Kritik der FDP am aktuellen Haushalt nochmal in ganz kurz nochmal zusammenfassen könntest. Dass auch, wir haben hier viele drin, die nicht in der FDP sind, dass da einfach mal unsere Meinung nochmal, sage ich mal, live durchgebracht wird oder weiter erzählt wird.
Ja, also das kann ich gerne machen. Was sind die Hauptkritikpunkte? Die Hauptkritikpunkte sind unter anderem, dass natürlich die Große Koalition sehr viele Sozialausgaben beschlossen hat, Ausgaben, die nicht die Zukunft investieren. Man kann über jede einzelne Ausgabe natürlich streiten, aber man muss einfach sehen, dass wir, und das hat ja die Krise gezeigt, hohen Nachholbedarf im Bereich Digitalisierung zum Beispiel haben. Dafür haben wir auch Anträge gestellt, mehr Finanzmittel für Digitalisierung, für wirtschaftliche Wachstumsimpulse, die ja dann auch dafür sorgen, dass der Sozialstaat unterm Strich gestärkt wird. Ja, also nichts hilft dem Sozialstaat mehr als Menschen, die in Arbeit sind, weil die auf der einen Seite keinen Transfer oder weniger Transferleistungen benötigen, auf der anderen Seite auch noch einzahlen. Deshalb auch Wachstumsimpulse. Wir haben auch einen großen Kritikpunkt daran, dass bestehende Rücklagen nicht eingesetzt werden in dieser Krise. Das heißt, die hat sich die Große Koalition auch als Wahlkampfreserve vorgehalten. Auch die hätten wir anstatt von Neuverschuldung eingebaut. Und wir hätten jetzt gerade in der aktuellen Krisensituation statt dieser Wirtschaftshilfen, das ist ja so, dass der Staat erstmal wieder Geld über die Steuern einnimmt und dann Geld an die Bürgerinnen und Bürger auszahlt. Wir hätten eine andere Vorgehensweise vorgeschlagen, die haben wir auch im Haushalt eingepreist, nämlich über zum Beispiel das Instrument der negativen Gewinnsteuer, das heißt erhöhte Verrechnungen, längere Zeitraumverrechnungen von Verlusten aus den Krisenjahren mit den Gewinnjahren der Vorjahre, also 2019, 18, 17. Das heißt, da wären natürlich weniger Steuereinnahmen bei dem Staat angekommen, aber wir hätten uns den administrativen Aufwand der Wirtschaftshilfen gespart. Die Liquidität wäre sofort bei den Unternehmen oder relativ schnell bei den Unternehmen gelandet. Wir hätten uns im Übrigen auch diese ganze Diskussion um die EU-Notifizierung oder die EU-Genehmigung von Beihilfen gespart, weil das keine Beihilfe dann ist, wenn es über den Steuertopf geht. Und wären damit auch schneller und effektiver gewesen. Also das heißt, wir hätten mehr investiert in die Zukunft. Wir hätten den Engel Gürtel enger geschnallt beim Thema Sozialausgaben. Und wir hätten vor allem auch in der Krise einen anderen Ansatz verfolgt, nämlich dass wir auf die Menschen gesetzt hätten, statt auf den Staat, der Geld einsammelt und verteilt.
Cool. Also vielen Dank für das zusammen. Ich glaube, das ist wirklich auf den Punkt gebracht, genau das, wofür wir auch stehen. Ich würde jetzt aber anfangen mit den Wortmeldungen und da meinem Direktkandidaten, Partner Alex Meyer der Stadt Augsburg quasi das Wort gleich mal erteilen. Alex, was ist deine Wortmeldung, deine Frage dazu?
Ja, danke. Und hallo in die Runde nochmal. Ich würde gerne nochmal bei der heutigen Abstimmung anknüpfen, weil ich weiß nicht, ob es zu pathetisch ist, aber es ist, glaube ich, schon ein historisches Datum heute, wenn ich es richtig sehe, die größte Weichenstellung finanziell gesehen in der EU seit ihrer Gründung mit der Verabschiedung dieses Eigenmittel oder mit diesem Eigenmittelbeschluss heute. Und mich würde interessieren, wie das sozusagen in der Fraktion, wie die Meinungsbildung gelaufen ist, weil es gab ja im Vorfeld schon viel, ja, ich glaube, Diskussion, ob wir uns als FDP zustimmend äußern oder nicht. Es gibt eine ganze Menge rechtliche Bedenken, ob das alles hält. Vielleicht einfach so ein bisschen ein Einblick in die Diskussion und wie es jetzt zu diesem Ergebnis gekommen ist, würde mich persönlich interessieren. Ja, vielleicht soweit erstmal.
Ja, ich versuche es auch in aller Kürze, aber doch vielleicht so, dass jetzt da natürlich auch was Brauchbares mit rüberkommt. Also erstmal vielleicht, wie hat es die Fraktion durchgeführt? Also wir haben uns ja von Anfang an auch das Stimmverhalten offen gehalten. Wir haben intensiv in der Fraktion diskutiert, in verschiedenen Arbeitskreisen, mit der EU-Kommission, auch mit dem Bundesfinanzministerium. Letzte Woche nochmal. Wir hatten diese Woche eine ganz intensive Diskussion in der Fraktion. Im Prinzip ging die Linie um die Frage, sollen wir uns enthalten oder zustimmen? Jetzt muss man sagen, wir haben ja heute, du hast es ja gesagt, über den mittelfristigen Finanzrahmen abgestimmt, über das Next Generation EU und den Eigenmittelbeschluss. Also es ist ein Verhandlungspaket gewesen, das natürlich auf europäischer Ebene mit den ganzen, mit den Mitgliedstaaten, mit dem EU-Parlament, also mit auch vielen Leuten über einen langen Prozess diskutiert und verhandelt worden ist. Ich sage das nur deshalb so deutlich, weil es natürlich am Ende ein Kompromiss auf europäischer Ebene ist. Und Ausgangspunkt dieser Verhandlungen war ja ein Vorschlag von Merkel und Macron, die 500 Milliarden Euro Zuschüsse an die Mitgliedstaaten auszahlen wollten, mit finanziert über Neuverschuldung der EU, ohne Konditionen für diese Zuschüsse, ohne Bedingungen, ohne begrenzte Laufzeit und so weiter. So, und was jetzt heute auf dem Tisch lag, und da haben sich ja auch unsere europäischen Partner, vor allem aus den Niederlanden, stark eingesetzt, ist jetzt ein Kompromiss, wo wir über 390 Milliarden Euro Zuschüsse sprechen, auch über den EU-Haushalt und auch mit einer Verschuldung der EU. Das ist das erste Mal in der Geschichte der EU, dass man sich da verschuldet. Und es ist auch absolut richtig, dass man das als historischen Tag oder als historisches Ereignis, ist ja heute nur die Abstimmung im Deutschen Bundestag gewesen, aber als Ereignis darstellt. Allerdings sind diese Zuschüsse an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft. Zum einen müssen die Länder ein Aufbauprogramm vorlegen. Das müssen sie auch jetzt vorlegen. Das kann jetzt scheibchenweise sein. Und sie müssen für jeden Zuschuss, wo sie Gelder in irgendwas investieren wollen, auch Reformprojekte praktisch, ich sage jetzt mal, beipacken. Das heißt, diese Mittel sind geknüpft an Reformen, an Strukturreformen, die auch längst überfällig sind. Und es ist auch nicht so, dass es einen Automatismus gibt für die Auszahlung dieser Zuschüsse, sondern die Zuschüsse in Etappen sind gebunden daran, ob das eingehalten wird, was auch in der Vorphase versprochen worden ist. Jetzt kennen wir alle so ein bisschen, wie das in der Vergangenheit in der EU gelaufen ist. Und da wissen wir auch, in der Regel wurde dann irgendwie doch alles gesund gebetet, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und am Ende liefen oft Zahlungen, ohne dass die Bedingungen erfüllt worden sind oder nur halb erfüllt worden sind oder am Ende wieder umgedreht worden sind. Das kann man endlos weiterführen. Ich habe das auch oder sehe das auch nach wie vor sehr, sehr skeptisch. Habe heute auch eine persönliche Erklärung abgegeben, weil ich zum einen der Meinung bin, jetzt geht die Arbeit erst los. Also wenn es am Ende dann bei allen verabschiedet ist, genau auch einzufordern, dass diese Strukturreformen stattfinden. Deutschland hat ein starkes Interesse an einem stabilen und starken Europa. Aber da gehört für mich auf der einen Seite natürlich die Solidarität, aber auf der anderen Seite die Stabilität dazu. Und die Fiskalregeln sind aktuell ausgesetzt. Das war für mich auch ein wichtiger Punkt, den ich auch in meiner persönlichen Erklärung nochmal festgehalten habe. Und ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass eine deutsche Bundesregierung zumindest eine Rahmenvereinbarung darüber trifft, wie diese Fiskalregeln wieder in Kraft gesetzt werden. Jetzt gehen wir in die Verhandlungen über die Fiskalregeln, ohne dass wir irgendwas mit in der Hand haben, in die Waagschale einlegen können, also auf einer sehr schlechten Verhandlungsposition. Und wir wissen, dass ja Länder wie Frankreich zum Beispiel schon gesagt haben, dass es sich keine Rückkehr zu den bisherigen Fiskalregeln, also Stabilitätsregeln, 60% und 3% vorstellen können. Und das hätte ich mir einfach von der Bundesregierung erwartet. Das ist auch ausgeblieben. Und natürlich die Betonung der Einmaligkeit dieses Programms. Also dass es jetzt nicht so sein kann, dass das jedes Mal wieder passiert. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns gewesen in der Fraktion. Wir haben auch gestern im Haushaltsausschuss nochmal intensiv darüber diskutiert, auch mit dem Finanzministerium, haben auch nochmal nachgefragt. Da wurde diese Einmaligkeit auch nochmal bestätigt. Vielleicht hat einer heute die Debatte verfolgt und sich dann über die Rede des Staatsministers Roth etwas gewundert von der SPD, der ja gleich von Fiskalunion gesprochen hat. Also das ist natürlich definitiv etwas, was wir nicht wollen. Aber um es vielleicht jetzt zu Ende zu bringen, man könnte da sehr lang diskutieren. Wir haben erstens sehr intensiv diskutiert. Die Fraktion hat sich dann mit großer Mehrheit für eine Zustimmung aufgrund dieser, sag mal, aufgrund einfach der Lage, dass wir A, einen europäischen Kompromiss vor uns haben und ja keinen, den jetzt nur hier in Deutschland ausgehandelt worden ist. Zweitens, dass natürlich auch Verbesserungen erzielt worden sind. Und für mich ist vielleicht nochmal wichtig, eins zu sagen. Ich bin natürlich felsenfest davon überzeugt und gehe auch fest davon aus, dass das, was heute vorgelegt worden ist, anders ausgesehen hätte, wenn bei der größten Volkswirtschaft in Europa eine liberale Partei mit an der Regierung gewesen wäre. Und das ist das, was man natürlich auch in Richtung September sagen muss. Bei der Durchführung würden wir natürlich in der Regierungsverantwortung dann auch darauf achten, dass das, was vereinbart ist, auch eingehalten wird.
So, das war's mit Teil 1 und Fortsetzung folgt.